SWR 2 Tandem.
Die Eltern dachten, man muss brav und tüchtig sein. Das dachten dann alle Kinder. Nur den Bruder interessierte das nicht. Ein richtiger Nichtsnutz bist du, fand die Oma des Autors Frank Schüre. Während der brav und tüchtig war, schweifte der Bruder bei jeder Gelegenheit auf und davon. Was ist das mit dem Schweifen im Geist? Die Hälfte des Tages schweifen wir ab, entdecken die Forscher. Und was war das mit dem Schweifen meines Bruders, fragt sich Autor Frank Schüre und hat sich umgehört.
Unsere Eltern dachten, der Mensch muss brav und tüchtig sein. Das dachten wir eigentlich alle. Nur einen interessierte das überhaupt nicht. Ein richtiger Nichtsnutz, das bist du. In der Empörung meiner Oma schwang Respekt mit. Für ein Verhalten unvorstellbar für sie. Wir alle haben ihn heimlich bewundert. Wir Braven und Tüchtigen. Vor allem ich, der Ältere und Bravste von allen. Mit niemandem konnte man so wunderbar spielen wie mit meinem nichtsnutzigen Bruder. Unsere Eltern dachten, man muss alles klar haben und im Griff. Während ich genau darin erfolgreich war, schweifte mein Bruder bei jeder Gelegenheit auf und davon. Wie der Körper unserer Familie spürte er, etwas Wesentliches fehlt im tüchtigen Programm. Ihn interessierte nicht, worin ich perfekt war. Morgens früh aufstehen, abends zeitig ins Bett gehen, im Urlaub brav mit Papa wandern, Mama tüchtig im Haushalt helfen. Während ich Hausaufgaben machte und Karl May las, war er draußen unterwegs mit anderen wilden Jungs und den Mädels.
Ja, das sagt man zum Schweifen im Geist. Also das überraschend finde ich immer wieder, wie lang offensichtliche Dinge sich der wissenschaftlichen Deckung widersetzen.
Was sage ich zum Schweifen meines Bruders? Mich überrascht, wie lange ich gebraucht habe, es als Schweifen zu entdecken. Mein Bruder konnte besser schweifen als wir alle. Und er musste schweifen. Ein Psychologe, ein Bewusstseinsforscher und ein Sinologe haben mir geholfen, das zu verstehen. Stefan Schmidt ist der Psychologe und er ist Meditationsforscher. Ein Meditationsforscher erforscht Meditation. Aha. Ich entdecke nichts Meditatives an Stefan Schmidt. Ich spüre eine vertraute Unruhe, diese tiefe Neugier, in der man einfach losschweifen kann miteinander. Wir schweifen also los und reden, bis mir mein Thema wieder einfällt. Was sagt Stefan Schmidt zum Schweifen im Geist?
Seit 10 Jahren erst beschäftigen wir uns in dieser hochtechnologisierten Gesellschaft mit dem Fakt, dass wir, wenn wir nicht direkt fokussiert sind, in Tagträumereien, Abschweifungen, im Schweifen und in unstrukturierten gedanklichen Bewegungen unterwegs sind. Mind wandering, also der Geist wandert davon, geht seine eigenen Wege. Und dann diese ganz verrückte Erkenntnis, dass er das nicht nur 5 Minuten am Tag tut, sondern die Hälfte der Zeit.
Mein Bruder schweifte nicht im Geist, jedenfalls nicht nur oder vor allem. Er schweifte auch nicht die Hälfte der Zeit. Für ihn gab es keine halben Sachen. Es gab richtig Schweifen. Das war Leben. Und es gab echt Ärger. Das waren meine Eltern, Erwachsene und dieser ganze Scheiß. Was man muss, was sich gehört, angeblich. Was ich gemacht habe, um dann meine Ruhe zu haben. Mich hat das Lesen gerettet in unserer Familie. Mein Bruder war nicht zu retten. Aber er wusste, wie das geht. Leben. Er ließ sich da weder reinreden, noch sonst irgendwie von abbringen.
Und das löst jetzt natürlich eine ganze Menge spannende Fragen aus. Das erste Interessante ist, glaube ich, dass das Mindwandering sich deckt mit einem neurophysiologischen System, das man auch so um 2001 entdeckt hat. Das heißt das Default Mode Network. Zuerst mal wurde das wieder wie üblich als so ein Nebeneffekt, so ein unerwünschter, also da passiert eigentlich nicht viel und das ist nicht interessant betrachtet. Ne? Wenn die Leute mal im Kernspintomographen sind und sie mal gerade nichts zu tun haben, dass das ganze System dann, und zwar jetzt auch über weite Regionen hinweg kohärent in einen ganz bestimmten Zustand kippt, der Leerlaufmodus des Gehirns. Das verstellt dann erstmal den Blick drauf, hat es eine Funktion. Das meiste, was wir in der Welt vorfinden und in uns vorfinden, erweist sich letztendlich dann doch als recht sinnvoll.
Leerlauf oder Ausgangszustand? Egal, ganz sicher war das für meinen Bruder kein Neben, sondern ein Haupteffekt. Ein offener, einladender Zustand für alles, was man nicht muss, sondern kann und braucht. Das ging für ihn nicht mit Lesen und Büchern. Er brauchte mindestens seine Hände. Er wollte Kontakt. Fantasie war für ihn zu wenig, an Ausdruck, an Körper, an Reibung. Er brauchte Gestalt und Aktion, in echt. Er musste Sachen anfassen, sie zerlegen und zusammensetzen. Er musste draufklettern und ausprobieren, was geht. Auf Bäume, über Zäune, auf Pferde. Für mich war es unheimlich. Lebendig. Stefan Schmidt bleibt beim Schweifen im Geist.
Und ist es nicht vielleicht sowas, dass dieses Mindwandering, also dieses Gedankenschweifen, auch sowas wie so ein Spiegel dieses stillen inneren Arbeitens, das wir eigentlich nicht sehen, ist? Ne? Also so wie wir auch immer wieder über Träume auch Ideen kriegen können.
Nicht ich gesteuert und still in sich weiter arbeiten lassen. Das fanden unsere Eltern bestimmt nicht toll. Ich hatte damals lieber keine Meinung. Ich spürte nur, mir fehlte etwas. Sogar sehr. Mein Bruder hatte auch keine Meinung. Er lebte einfach so, aber nicht still und innerlich. Meine Eltern schimpften und drohten, straften und sperrten ihn ein. Aber nichts konnte ihn davon abhalten, so oft wie möglich auf und davon zu schweifen. Wir spürten es, vor allem ich. Er verbindet sich auf eine Weise mit dem Leben, die uns Tüchtigen fehlt. Mein Bruder baute Paläste aus Lego, frisierte Mofas und schnitzte sich Pfeil und Bogen. Katzen, Hunde und die Pferde, alles wirklich Lebendige, spürte und verband sich mit ihm. Egal, was er anfasste, es schien in seinen Händen aufzublühen. Dabei ging leider und oft etwas kaputt, aber wenn man ihn nur ließ, machte er es nicht nur wieder ganz. In seinen Händen wurde es ganzer als zuvor. Unter seiner Regie lebte sie auf und öffnete Geheimnisse und Geborgenheit, auch für den ungelenken älteren Bruder. Wie erforscht man so ein Treiben?
Die haben über so eine App auf dem Handy die Leute gepromptet, das heißt im Alltag immer wieder gefragt, was tust du gerade? Machst du jetzt gerade mit deinem Geiste bei deiner Tätigkeit, bei deiner Aufgabe, bei dem, was du gerade getan hast? Oder warst du abgeschweift? Also sprich, wenn man jetzt gerade die Küche ausfegt und dann fiepst die App, dann wird gefragt, warst du jetzt gerade mit deiner Aufmerksamkeit beim Besen und den Krümmeln und der Ecke, in der du gerade gekehrt hast? Oder warst du in Gedanken vielleicht unterwegs dabei, was tue ich heute Abend, wie war das gestern Abend, was muss ich noch einkaufen, was habe ich vergessen zu tun, was wollte ich noch machen? Die Studie hat so gezeigt, dass dadurch, dass wir nicht präsent sind, wir uns öfters in diesen eher unangenehmen Zuständen aufhalten. Ne?
Klar, ich fühle mich nur gut, wenn ich mich gut fühlen kann, also bei mir bin und bei allem hier. Präsenz ist die Basis für Wohlfühlen. Aber unsere Eltern sahen das anders. Sie meinten es gut. Sie wollten das Beste für uns, natürlich. Aber Präsenz bedeutete für sie brav sein und tüchtig. Wie man sich dabei fühlt? Na, doch wohl gut. Bei meinem Bruder funktionierte das nicht. Klar hat auch er geholfen, aber nur, wenn sie ihm nicht gesagt haben, was er wann zu tun hat, sondern ihn gefragt, wie es geht. So hat der Papa das Haus angemalt und immer wieder repariert. So hat er Mama die Vitrine gebaut, in der ihr Porzellan steht, bis heute. Er konnte alles mit den Händen, mit allen Werkzeugen. Aber nur wie und wann er es wollte. Mein Bruder musste sich verweigern. Er konnte einfach nicht brav sein. Das war mein Job. Er war der in unsere Familie geborene Nichtsnutz. Ich war der Brave. Wie ein kleiner Teufel zeigte er es uns, vor allem mir, wohin es führt und wie sinnvoll das ist, das Nichtnutzen.
Was ist eigentlich der Prozess des Verlierens des Kontakts zum Hier und Jetzt? Was ist dieses dauernde Abhauen? Und warum hauen wir ab? Also die Kopplung durch die bewusste Wahrnehmung an die Gegenwart geht verloren. Und dann nehmen innere Prozesse sozusagen, entführen den Fokus der Aufmerksamkeit, hijacken meinen Geist.
Thomas Metzinger ist der Bewusstseinsforscher. Ich treffe ihn zum ersten Mal im Gästehaus der Uni Bremen. Da interessierte ihn schon, wie Philosophie zusammengeht mit Hirnforschung. Aber bitte konkret, wie geht Denken? Wie funktioniert Bewusstsein? Thomas Metzinger will nicht nur wissen, er will ausprobieren. Wie mein Bruder. Und ganz anders. Ich sehe das Meditationskissen an der Wand in seinem Zimmer. Es liegt einfach da. Und ich merke sofort, er benutzt es wirklich. Damit ist klar, Thomas Metzinger kennt, wovon er spricht. Er denkt über die Potenziale unseres Bewusstseins nicht nur nach, er probiert sie aus. Was heißt das? Ist das Schweifen? Es ist mehr. Es ist Schweifen und Präsenz unter einem Hut. Es stellt die eigentliche Frage dieses Radiostücks. Wie geht das?
Es scheint tatsächlich in uns einen Moment zu geben, der immer hin und her schaltet zwischen hier und jetzt und dem Abdriften in Fantasien. Und dieser Vorgang, der gehört so wenig zu uns, wie wir das Aufwachen morgens machen. Wir machen das nicht. Es passiert uns einfach. Wir wachen auf und merken, ich liege hier im Bett und ein neuer Tag beginnt.
Morgens aufwachen, das war für meinen Bruder der schwierigste Moment. Schlaf war seine wichtige und wunderbare Zuflucht. Natürlich wehrte er sich mit Händen und Füßen dagegen, abends ins Bett zu gehen, weil brav sein und müssen löste prinzipiell Widerstand aus in ihm. Aber wenn er einmal im Bett lag und eingeschlafen war, schlief er wie ein Engel oder ein Stein oder wie beides auf einmal. Aufwachen müssen aus diesem traumhaften Zustand erlebte er als unerträglichen Bruch mit den tiefsten Momenten seines Schweifvermögens.
Es könnte auch sein, dass dieses Mind-Wandering zum Beispiel eine wichtige Funktion hat bei der Enkodierung des Langzeitgedächtnisses, dass man Sachen nochmal durchspielt, um sich besser an sie erinnern zu können. Er spielt sicher eine Rolle auch bei sogenannter kreativer Inkubation. Das heißt, wenn man auf der Suche nach einer guten Idee ist, dann kann eine Phase des völlig geistesabwesenden, unachtsamen Tagträumens einem dabei helfen, der Lösung näher zu kommen. Genau wie es manchmal sein kann, dass wenn man nach einer gut durchschlafenen Nacht mit vielen Träumen am Morgen aufwacht und hat die Lösung für das Problem, das einen schon lange beschäftigt. Das scheint nur so zu sein, dass wir die Kontrolle über diesen Vorgang in keiner Weise haben.
Kontrolle? Genau da krachte es regelmäßig zwischen meinem Bruder und eigentlich allen Erwachsenen. Das fing jeden Morgen an mit Aufwachen, Aufstehen und vor allem Müssen. Müssen war etwas, das für ihn einfach nicht ging. Schule bedeutete für meinen Bruder den Hort erwachsener Gewalt und deren Anwendung. Schule bedeutete, die beste Zeit des Tages im Diktat des Muss zu verbringen. Stundenlang die langweiligsten Sachen anhören müssen, die langweiligsten Sachen merken müssen, die langweiligsten Sachen wiederholen müssen. Zusammengefasst wurde das im Dauerkommando des Aufpassen müssen. Also der reine Irrsinn für einen leidenschaftlichen Nichtsnutz und Herumtreiber. Eine totale Lebenszeitverschwendung für einen Schweifkönner wie meinen Bruder. Einen Lehrer wie Thomas Metzinger hätte er gebraucht.
Es scheint in uns etwas zu geben, was viele hundertmal am Tag uns unsere Autonomie verlieren lässt. Ja, als jemand, der seine Aufmerksamkeit kontrollieren kann und das kontrollieren kann, was er gerade denken will. Das passt natürlich zu dem, was die kontemplativen Menschheitstraditionen lange entdeckt haben und bearbeiten, aber es fügt neue Aspekte hinzu. Also ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel, Abdriften und Abhauen ist nicht schlecht. Es gibt einen unbewussten Prozess in mir, der wirft mich da rein. Es gibt Aspekte des Tagträumens, des Gedankenverlorenseins, die sind ganz und gar gesund. Die gehören wahrscheinlich auch zu einem guten Leben dazu.
Meinen Bruder wecken und zum Aufstehen bringen, das sorgte für jede Menge Stress, jeden Morgen. Im letzten Moment und kurz vor dem endgültigen Ausrasten von Mama stand er auf, raffte sein Zeug zusammen und stürzte los in die Schule. Wach wird er bis heute erst im letzten Moment. Oder eben nicht. Schlaf verwandelt in Engel und in Stein. Im Schlafen geht Schweifen am besten. Schlaf ist die schönste Ohnmacht des Bewusstseins. Der Bewusstseinsforscher empfiehlt daher Anerkennung und Respekt für alle schlafähnlichen Zustände im Taghellen.
Einfach mal zu erkennen, dass das unser Wachleben durchzieht und sich viele hundertmal jeden Tag ereignet. Wir fallen nicht mehr hin wie Kleinkinder, aber was diese Autonomie, den klaren Blick, das Erkennen des Objekts angeht, sind wir wie ganz kleine Kinder, die jeden Tag viele hundertmal hinfallen und weggeschleift werden von irgendwelchen Güterzügen, die durch unseren Kopf fahren und nie aufhören wollen, oder von angenehmen Fantasien. Es passt auch zum Beispiel überhaupt nicht so zu dieser klassischen abendländischen Vorstellung des rationalen Subjekts oder des Menschen als eines vernünftigen Denkers. Natürlich sind wir manchmal vernünftig Denkende, Gott sei Dank, und Argumentierende. Aber so wie viele von meinen Philosophenkollegen sich das denken, dass wir das auch nur ansatzweise die meiste Zeit sind, das ist einfach deskriptiv falsch. So funktioniert das menschliche Gehirn mit dem Default Mode Network nicht.
Der Leerlauf und Ausgangszustand unseres Geistes ist eben ein Haupteffekt. Den sollte man nicht ignorieren, sondern erforschen. Aber bitte im Schweifen und in voller Aufmerksamkeit. Wie das geht? Es geht wie bei meinem Bruder. Und ganz anders. Es ist, als würde man den kleinen Bruder in sich wie ein wirklich Erwachsener liebevoll begleiten. Ganz aufmerksam. Ganz ohne Aufpassen. Ganz lassend, ohne Muss. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Es basiert geradezu auf Nicht-Müssen. Es basiert sogar auf Nicht-Ich. Das hat mein Bruder verstanden. Sofort. Das Nicht-Müssen oder sogar Nicht-Tun, das war ihm zu kompliziert, zu verkopft. Aber Nicht-Ich, das war ihm sofort klar. Nicht-Ich, das ist die Basis wirklichen Schweifens. Der Meditationsforscher Stefan Schmidt berichtet, wie er das alltäglich erlebt und versteht.
Dieses Ich-Gesteuerte und vom Ich-Ausgehende, das ist eine Richtung zu denken, die ist perspektivisch sehr klar, dadurch, dass sie Ich-bezogen ist. Und das wissen wir jetzt auch. Hilfreich ist es oft, die Perspektive zu wechseln und auch mal das Ich, sage ich, zu durchsteigen oder wegzulassen oder mal von der anderen Seite zu sehen. Denn wenn man um ein Haus rumgeht, dann entdeckt man oft noch so Seiten, die man gar nicht gesehen hat, schöne Gärten und so weiter. Und ich habe vor 2 Tagen einen Film gesehen, der ist mir sehr nachgegangen. Und da komme ich dann beim Mindwandering, tauchen plötzlich wieder Bilder von diesem Film auf oder meine Gedanken schweifen dann wieder da ab. Da finden, glaube ich, noch irgendwelche Verarbeitungsprozesse statt. Und wenn das tatsächlich so ist, dass da auch nicht nur was hängt und klebt, sondern auch wirklich verarbeitet wird, dann gibt es einen funktionalen Aspekt. Und den kann man sich jetzt noch weiterdenken in Richtung Kreativität.
Man kann das lernen in Richtung eines Happy Mind, eines präsenten Schweifens. Um es zu üben, hilft es, sich auf ein Kissen zu setzen, regelmäßig, und so still und aufmerksam wie möglich zu sein. Das geht am besten miteinander, also nicht allein.
Der Gedanke ist nach wie vor in meinem halb bewussten, halb nicht bewussten Raum vorhanden. Der wird da bearbeitet, aber er wird nicht mehr aus dieser ausschließlichen Ich-Perspektive, auch mit, sag ich mal, mit so einem aktiven Wollen bearbeitet. Man nennt es oft auch Release of Effort, also ich versuche dieses zwanghafte Lösen des Problems, ich will es jetzt rauskriegen, lässt man los, es geht in diese Gedankenschweifenphase und das ermöglicht eine neue Freiheit und eine neue Lösung.
Mein Bruder hat nie meditiert. Ich meditiere, brav und tüchtig und einfach so. Du bist der Mönch, meinte er einmal und grinste, aber ich sitze bestimmt mehr herum als du.
Wir haben die Fähigkeit, unsere Autonomie dadurch zu erhöhen, dass wir schonungslos, vernünftig und kritisch denken. Wir haben die Möglichkeit, unsere Autonomie zu erhöhen dadurch, dass wir meditieren. Und wir haben noch die Fähigkeit zu erkennen, dass das beides eigentlich dasselbe ist im Kern, dass es um dieselbe geistige Tugend geht und dass die was mit Aufklärung zu tun hat, mit Autonomieerhöhung, mit Mitgefühl und Empathie.
Unsere Eltern dachten, der Mensch muss brav und tüchtig sein. Das dachten wir eigentlich alle. Nur einen interessierte das überhaupt nicht.
Der moderne Mensch denkt, dass sämtliche Intelligenz, sämtliche Power, sämtliche Kreativität daher kommt, dass wir sie selbst erfunden haben und dass wir dafür selbst verantwortlich sind.
Unsere Eltern dachten, man muss alles klar haben und im Griff. Während ich genau darin erfolgreich war, schweifte mein Bruder bei jeder Gelegenheit auf und davon. Wie der Körper unserer Familie spürte er, etwas Wesentliches fehlt im tüchtigen Programm.
Der moderne Mensch denkt, ja, ich bin doch zur Universität gegangen, ich habe doch einen Doktortitel, ich fahre doch einen Porsche. Diese Power, die kommt doch von mir. Aber dass das vom Körper auf unterbewusste Art und Weise zumindest als Unwahrheit verstanden wird, weil eben unsere eigene Energie limitiert ist. Und wir uns bewusst von der äußeren Energie abtrennen, weil wir nicht mehr mit der Natur verbunden sind.
Ich treffe Heiner Frühauf auf einem Seminar über klassische chinesische Medizin. Heiner Frühauf hat bei echten Meistern alter chinesischer Medizin echte alte chinesische Medizin gelernt. Wir sprechen darüber, wie Spiritualität und Weisheit weitergegeben wird, aus einer ganz alten Kultur in eine ganz andere. Dabei sagt er diese Sätze, die mich berühren, wie das Meditationskissen bei Thomas Metzinger, wie die unruhige und tiefe Neugier von Stefan Schmidt. Sätze, die auf eine verrückte und ganz einfache Weise von meinem Bruder und mir erzählen. Vom Dilemma des Braven und des Wilden, des Tüchtigen und des Nichtsnutz, wie wir unsere Kindheit verkraftet haben, voneinander abgestoßen und angezogen, wie wir manchmal zusammenfanden und spürten, es ist gut.
Wir als moderne Menschen denken immer, dass wir sämtliche Kräfte selbst erschaffen und alles, was wir im Leben erreichen, nur uns selbst zu verdanken haben. Und das ist eine große Bürde, die je älter wir werden und auch je erfolgreicher wir werden, dann wir schwerer zu tragen zu haben. Während der Mensch im Altertum hat immer gedacht, dass wir wie ein Sandkörnchen am Meer sind und dass wir völlig angewiesen sind auf diesen Einfluss der äußeren Energie.
Wir haben in einem Etagenbett geschlafen. Mein Bruder unten, ich oben. Er hat mich geärgert und genervt von unten. Ich habe ihn verhauen, solange ich größer und stärker war. Und ich bin zu ihm runter zum Spiel. Wir waren da zu zweit unten in seinem Bett. Und dann in einem Boot, mitten im Ozean, am Steuer, mein Bruder. Und dann los, miteinander durch Sturm und wildes Meer.
Wir haben nicht mehr diesen Ritus. Also wenn man nach Tibet geht oder Bali sogar, das vorm Essen und wird immer den Ameisengöttern gedankt und den Waldgöttern. Und also das ist eine ganz rituelle Einbildung in die Natur, wo wir uns ständig daran erinnern, dass wir auf diese äußeren Kräfte und auch andere Pflanzenarten und Tierarten so angewiesen sind.
Mein Bruder wollte nichts erreichen oder schaffen. Er wollte träumen, spielen und ausprobieren. Zusammen waren wir unschlagbar. Er hatte die zündenden Ideen, ich das Durchhaltevermögen. Er das Händchen für alles, ich das gute Verhältnis zu den Erwachsenen. Miteinander ging es wie von alleine. Brav und wild, tüchtig und nichtsnutzig. Wenn wir uns fanden und verbanden, ging es einfach gut.
Wenn man aus dieser Idee heraus schafft, ich mache das jetzt alles und wenn ich nicht da bin, dann fällt der ganze Laden zusammen, dann kostet das unglaublich viel Energie. Während wenn man denkt, ich bin so ein Wasseratom im Ozean und ich bewege mich, aber ich bin ja ein Teil von einer größeren Bewegung und diese Bewegung drückt sich durch mich aus, ist das eine ganz andere Art und Weise von Schaffen, die ernährend ist anstelle von ermüdend.
Ich habe geträumt von meinem Bruder. Ich bin im Wald, brav und allein. Plötzlich taucht er auf. Wir sind erwachsen und Brüder. Neben ihm ein Traumschiff, wie ein Baumriese daliegend, abfahrbereit. Mein Bruder öffnet die magische Tür aus Rinde. Er schaut mich an. Und los!
Bruder, nichts nutzt. Schweifen können überall. Von Frank Schürel. Eine SWR-Produktion aus dem Jahre 2016.